Asyik senang, asyik mudah, asyik semua orang ada. Kalau ada orang sangsi, siapakah anda? Asyik sedia ada. Asyik bukti identiti, kita rakyat Melayu, kebanggaan semua.
I would like to know how the situation changed for people and maybe women especially.
Ich würde gerne wissen, wie sich die Situation für die Menschen und vielleicht auch gerade für die Frauen veränderte, als die japanische Armee und die Faschisten 1941 einmarschierten.
First of all, the British never expected the Japanese to successfully invade and occupy Malaysia and Singapore. The British Empire was so arrogantly confident that Singapore especially would not fall into Japanese hands.
Zunächst einmal hatten die Briten nie erwartet, dass die Japaner erfolgreich in das malaysische Singapur eindringen und es besetzen würden. Das britische Imperium war so arrogant zuversichtlich, dass Singapur nicht in japanische Hände fallen würde, aber entgegen ihrer Arroganz geschah das innerhalb von 24 Stunden. Mit anderen Worten, die Briten hielten nicht einmal einen Tag durch, bevor sie Singapur aufgaben. Und das hat die Singapurer und Malaysier so aufgewühlt, dass sie erkannten, dass man den Briten nicht trauen kann, dass die Briten sie nicht so beschützen werden, wie sie es versprochen hatten. Die Singapurer und Malaysier erinnerten sich an die japanische Besatzung als eine der brutalsten Perioden ausländischer Besatzung. Ganz zu schweigen von dem Faschismus, den die japanischen Soldaten während dieser Zeit an den Tag legten. Im Grunde genommen hegten die Japaner ein tiefes Misstrauen gegenüber der chinesischen Community und im Falle Singapurs waren die Chinesen in der Mehrheit, sodass es buchstäblich viel wahrscheinlicher war, dass man als Chinese verhaftet und festgehalten und gefoltert wurde, weil man verdächtigt wurde, Kommunist zu sein. Zweitens gab es eine enorme Brutalität gegen Frauen und ich bin mir sicher, dass sich das deutsche Publikum an das Thema der Trostfrauen erinnern würde. Kevin Blackburn, ein Professor des National Institute of Education, hat eine sehr umfassende Studie über das Problem der Trostfrauen in Malaysia während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt. Und er hat anhand von Archivmaterial bewiesen, dass Singapur tatsächlich das Zentrum der Trostfrauenstationen war. Die Regierung von Singapur hat dies immer ignoriert, versucht es zu vertuschen und im Grunde genommen geleugnet. Und ich denke, das ist die größte Ungerechtigkeit, die die Regierung von Singapur den Frauen antun kann, die im Grunde genommen entführt und in die sexuelle Sklaverei gezwungen wurden, um der faschistischen japanischen Armee in den Troststationen zu dienen. Die Frauen waren Sexsklavinnen, die den japanischen Militärkomplex ruhig halten und die sexuellen Wünsche der japanischen Armee erfüllen sollten.
Essentially all the women were sexual slaves to basically keep the Japanese military complex comfortable to serve the Japanese army's sexual desire.
Kita.
Innerhalb der kommunistischen Ideologie waren Männer und Frauen gleichberechtigt. Sie kämpften beide an der Front, legten Hinterhalte und Landminen, führten Übungen durch und schützten ihre Lager als Wachposten. Sowohl Männer als auch Frauen mussten schwere Vorräte an Lebensmitteln für den täglichen Bedarf auf dem Rücken tragen, manchmal 3- oder 4-mal schwerer als ihr eigenes Körpergewicht, damit Flüsse und Berge überqueren. Doch Frauen mussten unter diesen schwierigen Bedingungen auch ihre Menstruation ertragen oder aber eine Schwangerschaft und Entbindung. Denn trotz einer strengen Geburtenkontrolle und dem legalen Zugang zu Abtreibung trugen einige Frauen ihre Kinder aus. Manche gaben sie aber unmittelbar nach der Geburt ab, um dem Kind ein Leben in der Armee zu ersparen. Die gesamte Reproduktion war also Frauensache und kam erschwerend zum Guerilla-Alltag hinzu.
You mentioned the different biological conditions, of course. Have there been other gender differences?
Es gibt natürlich unterschiedliche biologische Voraussetzungen, aber gibt es neben diesen körperlichen auch noch andere Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also eher soziale?
Women tend to be occupied with rank and file roles and duties, so very grassroots work. like cooking, sewing, serving the leaders as assistants.
In der Parteiführung gibt es weniger Frauen als Männer. Einer der Gründe ist, dass Frauen dazu neigen, sich mit einfachen Aufgaben und Pflichten zu beschäftigen, wie Kochen, Nähen, den Führern als Assistentinnen zu dienen und dass diese Rollen nicht leicht zu befördern sind, während es viel einfacher ist, durch die Reihen aufzusteigen und in die Parteiführung zu kommen, wenn man sich politisch artikulieren und dazulernen kann. Der Unterschied besteht also darin, dass Frauen in der Armee mit einer geringeren Ausbildung begonnen haben und ihnen dann auch weniger Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugewiesen wurden, was ihnen natürlich nicht geholfen hat, in der Partei aufzusteigen, während Männer im Allgemeinen gebildeter waren und ihr politischer Scharfsinn, ihre Analysen und Strategien leichter anerkannt wurden, sodass es mehr Männer in der Parteiführung gab. Und natürlich sehen wir hier alle den weißen Elefanten im Raum, das Patriarchat. Die Männer sind auf jeden Fall viel anerkannter als die Frauen, egal was die Frauen tun oder nicht tun.
Personally, I think we have to highlight the white elephant in the room is patriarchy. The men are definitely much more recognized than women. By default, whatever women does or not do.
As we all know, Japanese lost, and the Malaysian Indonesian fighters were the winners.
Wie wir alle wissen, haben die Japaner den Krieg verloren. Wie wurde darauf reagiert? Wurden die GuerillakämpferInnen als Siegerinnen, als HeldInnen gesehen? Und in irgendeiner Weise geehrt?
That's a very interesting question. First of all, the Communist Party of Malaya, the CPM, and its guerrilla forces went into a strategic and temporary alliance with the Allied forces. In our case, it was the British.
Das ist eine sehr interessante Frage. Zunächst einmal gingen die Kommunistische Partei Malayas, die CPM und ihre Guerillakräfte ein strategisches und zeitweiliges Bündnis mit den alliierten Streitkräften ein. In unserem Fall waren es die Briten, denn die Briten schickten buchstäblich ihre eigene Armee mit Fallschirmen in den Dschungel und handelten mit den Kommunisten ein regionales Abkommen aus, dass sie gemeinsam gegen die Japaner kämpfen würden. Es gab also diese vorübergehende strategische Allianz und Zusammenarbeit. Als die Japaner besiegt wurden, war es natürlich eine gute Sache. Es war ein Sieg für die Malaysier und Singapurer, die Kommunistische Partei von Malaya. Einige der Führer, einschließlich des Generalsekretärs Chin Peng, erhielten den Orden des Britischen Empires. Sie traten sogar bei der Verleihungszeremonie auf, die allerdings nicht in London, sondern in Singapur stattfand. Es gab also eine kurze Zeit, in der es so aussah, als ob die Kommunisten für ihre Bemühungen über den Sieg über die Japaner anerkannt würden, was vom kaiserlichen Kolonialherrn des Vereinigten Königreichs anerkannt wurde. Doch wie ich zu Beginn sagte, erkannte das britische Empire, dass Malaya zu gut war, um es aufzugeben. Also beschlossen sie, zurückzukommen und die Kontrolle wieder zu übernehmen. Und das war die Zeit, insbesondere im Juni 1948, als sie beschlossen, der kommunistischen Partei den Krieg zu erklären.
And that was the time, especially in 1948 June, that they decided to declare war on the Communist Party. Mesti bayar denda, ICI bukan mainan. Jangan biarkan ICI disalahgunakan oleh anasir komunisme. Pam 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 pam. And how did they do that? Number one, they declared what we call the emergency. The emergency was a tactic that they learned from the Palestine.
Und wie haben sie das gemacht? Erstens haben sie den sogenannten Notstand ausgerufen. Der Notstand war eine Taktik, die sie von Palästina gelernt hatten. Weil das Palästina-Problem nicht mehr bestand, wurden die Kolonialoffiziere nach Malaya versetzt und sie erkannten, dass sie den Notstand wie in Palästina auch in Malaya versuchen sollten und in Wirklichkeit wurde ein Krieg geführt. Es war ein Bürgerkrieg, aber die Briten vermieden es, ihn einen Bürgerkrieg zu nennen, um der Überwachung und der Bestrafung durch die Genfer Konvention zu entgehen und weil sie rechenschaftspflichtig gewesen wären. Also nannten sie es weiterhin einen Notstandskrieg. Bis dahin hatte die Kommunistische Partei, die nach der japanischen Niederlage legal war, offene Parteibüros, Gemeinden zeigten rote Fahnen, die später unvorstellbar waren, und es gab offene Massenorganisationen, die entweder von der Kommunistischen Partei angeführt oder beeinflusst wurden. Sehr aktive Gewerkschaften, Studentenbewegungen, Frauenorganisationen. Diese wurden unter dem Notstand im Juni 1948 fast über Nacht komplett illegalisiert. Eigentlich waren sie bereit, bei den Parlamentswahlen um die Macht zu kämpfen. Sie waren bereit, eine legale Partei zu sein. Aber dann wurden sie von den Briten unter dem Notstand in den Untergrund gezwungen. Und das war dann der Zeitpunkt, an dem sie wieder zu den Waffen griffen. Das zweite Mal. Nur dieses Mal wurden sie nicht mehr als Helden gesehen, sondern von der britischen Propaganda als Terroristen betrachtet. Denn das war die Zeit, in der auch der Kalte Krieg in der ganzen Welt begann. Und der Kalte Krieg betraf auch Südostasien, einschließlich Malaysia und Singapur. Wenn man sich also die gesamte geopolitische Situation zu dieser Zeit vorstellt, antikommunistisch, von Indonesien bis Singapur, von Malaysia bis Thailand und dann natürlich Vietnam, Kambodscha, Laos, hatten die Kommunisten keine Chance. Sie wurden verteufelt, sie waren geächtet, sie wurden gejagt. Ein sehr berühmter britischer Malaysia-Experte, Anthony Short, schrieb ein Buch mit dem Titel »Jagd auf die Bergratten«. Er sah in ihnen Tiere. Spulen wir vor bis nach dem Kalten Krieg, was mit den Kommunisten geschah, und das ist der Punkt, an dem ich eine historische Amnesie ausmache, weil unsere Geschichte plötzlich verschwunden ist. Ich wusste nichts über die Kommunisten, bis ich sie traf, um dieses Buch zu schreiben. Sie verschwanden plötzlich aus den staatlichen Geschichtsbüchern, der Bildung und den Lehrbüchern. Sie verschwanden aus dem öffentlichen Diskurs und wenn sie jemals erwähnt wurden, dann als Terroristen, als sehr gefährliche Leute. Um Ihre Frage zu beantworten, wurden sie natürlich nicht als Sieger oder Gewinner gesehen, nicht einmal als Menschen, denen man danken oder an die man sich positiv erinnern sollte. Das geschah direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in Singapur, Malaysia.
So naturally, to answer your question, they were not seen as victors or winners or even as people to be thanked or remembered positively in Singapore and Malaysian history because of anti-communism and because of the Cold War. And that happened right after World War II.
Hey, bergaya dengan senjata, simbol bahaya, engkau menggoda. Kalau kau mahu, tariklah picu, engkau sasaran, aku peluru. Kali ini pasti kau kan berlari, tapi tak mampu sorok sembunyi. Pistolku canggih, kilat dan cantik. Nasihat aku, dengar baik-baik. Kalau abang mahu berlawan dia,